Das Ding der Woche.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Ding der Woche. Blut. Heute geht es um den medizinischen Umgang mit Blut. Und der hat schon sehr früh angefangen. Dass Blut wichtig ist fürs Überleben, haben die Menschen natürlich schon sehr früh gemerkt. Und haben dann auch natürlicherweise ihre medizinischen Schlüsse aus dieser Erkenntnis gezogen. Eine von den frühesten und weitverbreitetsten medizinischen Behandlungen überhaupt ist Blutegeltherapie gewesen. Es gibt Hinweise, dass schon 3000 vor unserer Zeitrechnung in Mesopotamien Blutegel angesetzt worden sind. Der medizinische Nutzen, wo der Blutegeltherapie zugeschrieben worden ist, hat sich zu Europa auf die 4-Säfte-Lehre bezogen. Alle Krankheiten sind demnach Empfehlen oder Überfluss von Schleim, Geller und schwarzer Galle und eben Blut zugeschrieben gewesen. In Frankreich hat es im frühen 19. Jahrhundert einen regelrechten Blutegel-Hype gegeben. Bis zu 16 Millionen Blutegel hat die Grande Nation pro Jahr verbraucht. Und in Hamburg hat sich zur gleichen Zeit ein produktiver Wirtschaftszweig entwickelt. Der Vierländer-Blutegelhandel. Die in Dümpel, Bach und See gefangenen Blutegel sind bis nach Russland transportiert worden. In Wagenladungen mit bis zu 500'000 Egel. Auch heute wird Blutegeltherapie noch angewendet. In TCM oder Naturheilpraktiken, aber auch in der Schulmedizin. Dort ist der Behandlungsspielraum allerdings klein. Bei Transplantationen von äusseren Körperteilen oder Haut nämlich. Der Speichel, wo Blutegel abgeben, enthält eine grinnungshemmende Substanz. Und die hilft, dass Transplantate nicht abgestoßen werden vom Körper. Allerdings, man würde es nicht denken, haben Blutegel auch Nachteile. Sie sind nicht nur eklig, sie können nämlich auch Bakterien und andere Krankheitserreger übertragen. Darum werden sie in der Medizin auch immer nur einmal gebraucht. Blutige Therapien hat es auch sonst verschiedene gegeben. Am bekanntesten ist wohl der Aderlass, wo es wahrhaftiges Allheilmittel war für lange Zeit. Weil man gemeint hat, die meisten Krankheiten liegen an faulem Blut oder einfach zu viel Blut. Aderlass wird heute noch bei ganz seltenen Bluterkrankungen genutzt. Oder es gibt auch das blutige Schröpfen. Die wohlklingende Therapie besteht aus dem Aufritzen der Haut und dann dem Ansetzen von einem erhitzten Glas, wo durch den Unterdruck, wegen der Hitze, Blut rauszieht. Das ist ja schön, aber die Praktik, wo ich noch darauf eingehe, ist die Bluttransfusion. Es gibt sehr frühe Überlieferungen aus verschiedenen Kulturen, dass Menschen Blut getrunken haben, um stärker zu werden, um sich verjüngen oder heilen. Am bekanntesten war wohl der Papst Innozenz VIII, der im 15. Jahrhundert das Blut von 3 jungen Buben zu sich genommen hat, als Jungbrunnen sozusagen. Die 3 Buben sind alle an Blutverlust gestorben und der Papst ist nach kurz darauf auch gefolgt. Wo man dann allerdings im 17. Jahrhundert entdeckt hat, dass wir einen geschlossenen Blutkreislauf haben, ist das Bluttrinken ziemlich endgültig aus der Mode gekommen. Was nicht aufgehört hat, ist das grosse Experimentieren mit Transfusionen. Das Experimentieren und das Sterben daran. Grosser Blutverlust war dazu mal oftmals ein Todesurteil gewesen. Und die Vorstellung, Blut zu ersetzen können, eine verlockende. In Experimenten an Hunden hat man herausgefunden, dass Transfusionen können funktionieren. Manchmal. Für den Hund, der das Blut bekommen hat. Der andere ist gestorben. Also hat man probiert, kranken Menschen Tierblut zu geben. Das haben wenig Tiere und kaum Menschen überlebt. Ob es jetzt Lammblut war, wo man einem psychisch kranken, aggressiven Mann gegeben hat, damit er auch so unschuldig und lieb wird, wie es Lamm war, bevor es gestorben ist. Oder ob es Schafblut an Tuberkulosekranken war, wo dann die meisten unter grossen Schmerzen gestorben sind. Es hat sich abzeichnet, dass die Sache nicht funktioniert. Und erst im 19. Jahrhundert hat das Experimentieren wieder so richtig angefangen. Blut, hat man gedacht, funktioniert nicht. Aber Blut ist ja nicht die einzige Körperflüssigkeit. Es gibt ja auch noch Milch. Wo sowohl die Hunde als auch die Menschen gestorben sind, wo Kuhmilch ins Blut bekommen haben, hat man gedacht, vielleicht geht es ja mit Menschenmilch. Überraschenderweise hat auch das nicht funktioniert. Zum Glück sind um 1900 herum dann die Blutgruppe entdeckt worden. Später auch der Rhesusfaktor und erst noch die Kühlschränke zum Lagern. Jetzt können sich Menschen endlich darauf konzentrieren, den Jungbrunnen in den Stammzellen zu suchen. Und das war es für heute. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Kulturgeschichte von Blut.